Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Wie kann die Energiewende gelingen? Warum brauchen wir mehr Speicher? Und warum ist Unternehmergeist die Wurzel für die Klimawende? Darüber und über viele weitere Fragen spreche ich heute mit meinem Gast aus Oberösterreich, Walter Kreisel.
Hallo, grüß dich Elisabeth, schön, dass ich da sein darf.
Ich möchte zuallererst unseren heutigen Gast ganz kurz vorstellen, für die, die ihn nicht kennen. Walter Kreisel stammt aus Freistadt im Mühlviertel, wo er seine Ausbildung als Elektriker im elterlichen Betrieb erfolgreich abgeschlossen hat. Sein tiefes Praxiswissen hat er vervollständigt durch den Erwerb eines MBA. Er ist aber nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern gilt auch über die Grenzen Österreichs hinaus als Visionär und Umsetzer in den Bereichen Dekarbonisierung und erneuerbare Energien. Walter, du hast dich selbst in einem Interview einmal als Öko-Spätzünder bezeichnet. Wie ist denn das eigentlich zu verstehen?
Ja, wie ich mich in die Selbstständigkeit gewagt habe, war es so, dass ich in meinem Job vorher einen großen Teil Konsumgüter verkauft habe. Und das war auch das nach einer gewissen Zeit, wo ich draufgekommen bin, was mich unglücklich machte, nämlich nicht wirklich einen Mehrwert zu stiften mit Konsumgütern, auch im Elektronikbereich. Denn es ist, wenn der Fernseher von 2D auf 3D auf 4D geht, ändert sich trotzdem der Content nicht wirklich. Und so bin ich dann auf der Suche gewesen nach meinem MBA und habe in meiner Masterthesis auch über Services in Energiewirtschaft geschrieben und habe mich dann eben auf die Seite der Investitionsprodukte gestellt und haben überlegt, wie kann ich einen echten Mehrwert generieren, um meinen Kunden, die investieren, etwas zurückzugeben. Und wenn man sich dann tiefer mit dem Thema erneuerbaren Energien und der Kreisellaufwirtschaft beschäftigt, dann kommt man eigentlich drauf, dass es sehr viel, wenn man jetzt den Begriff Öko als Synonym sieht, mit Regionalität, mit Planungssicherheit, mit Wirtschaft, mit Wirtschaftsleistung zu tun hat und mit Absicherung. Und das war dann eigentlich der zündende Moment, wo ich dann die NEOM gegründet habe 2018, um genau diese Erkenntnis, die ich hatte, auch denen zu geben, die vielleicht auch früher oder heute noch einen Verbrenner fahren oder ihre Bäckerei als Beispiel noch nicht umgestellt haben vom Gas auf Stromofen, weil wir ja gerade mit der Transformation beginnen. Und ich glaube, da ist es so wichtig, auch authentisch zu sein, um zu sagen, man war früher nicht so, man darf auch seine Meinung ändern. Und so ist dann dieser Begriff eigentlich entstanden.
Man war früher nicht so und man darf auch seine Meinung ändern. Das ist das eine. Das andere ist aber doch dieses Unternehmertum, das dir irgendwo auch aus dem Familienbetrieb kommend im Blut liegt. Wie wichtig, glaubst du, ist dieses Momentum, dass man einfach sagt, man packt die Dinge auch selbst an?
Ich glaube, wenn man, es ist nur eine Vermutung, ich kenne es halt nicht anders, wenn man ein gewisses Unternehmergehen hat, dann ist es jedes Mal, wenn man hört, es geht nicht, heißt es geht. Also jedes Mal, wenn ich wo war und habe jemandem von meiner Idee erzählt und habe gesagt, ich glaube, es braucht eine Plattform, ich glaube, es müssen die Installateure und die Installationshandwerker vernetzt werden, es braucht Digitalisierung, es braucht mehr Skalierung in dem Markt, wir müssen jeden Stromanschluss maximal verwenden, um maximal Strom zu produzieren und speichern, weil dann brauchen wir weniger Netze ausbauen. Und alles, was ich in meinem Hirn praktisch mir zusammengedacht habe, habe ich immer nur gehört, es geht nicht. Und wenn du halt auf allen Ecken, Enden hörst, es geht nicht, dann musst du es selbst machen. Du hast keine andere Wahl oder du gibst halt auf. Und immer noch, ich habe damals ja gekündigt den Betrieb vom Vater und das war gar nicht so einfach. Und ich hätte nicht zurückgekommen zum Vater, weil es ja auch ums Ego in einer gewissen Weise gegangen ist. Und so hatte ich die einzige Chance, eigentlich so etwas von Null anzufangen. Hätte vermutlich von diesen 50 No-Gos ich zweimal Ja gehört, hätte ich dort vielleicht Angestellte werden können, Abteilungsleiter oder vielleicht irgendetwas, irgendwo in einer Nische zu arbeiten. Aber ich glaube, das war für mich, glaube ich, so einprägend, dass ich gesagt habe, okay, wenn das nicht geht, ich glaube, es geht. Und ich bin auch so einer, wenn man sich vorstellen kann und einen Sinn dahinter sieht und dir dann die Menschen auch folgen können, nämlich auch die Kunden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann war es eigentlich der richtige Grund, damals auch 2018 zu gründen.
Und dieser Gegenwind war dann ja auch ein bisschen ein Ansporn sozusagen für dich, es doch zu beweisen, dass es möglich ist.
Ich glaube, dass man in dem Moment schon sehr, sehr getrieben ist vom Ego, weil wenn ich heute zurückblicke auf die letzten 5 Jahre, hätte ich gewusst, was es bedeutet, hätte ich es vermutlich nicht gemacht.
dann ist es vielleicht manchmal besser, ins kalte Wasser gestoßen zu werden und zu schauen, was auf einen zukommt. Aber nichtsdestotrotz, du trägst mit deinem Unternehmen zur Energiewende bei und gleichzeitig ist dein Unternehmen auch eine irre Erfolgsgeschichte. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer erklären, wie NEOM tatsächlich auch diesen Beitrag zur Energiewende leistet.
Also NEOM ist ein Technologieanbieter, und unsere Technologien bestehen aus Hardware, Software und Serviceprodukte. Also auf der einen Seite Hardware, ganz klassisch Solarmodule, Photovoltaikwechselrichter, Batteriespeicher und Energiemanagement-Gateway. Auf der Software-Seite ist es dann unser eigens entwickeltes Energiemanagement-Software und die Services obendrauf bis hin zur Finanzierung. Und genau heute mehr denn je, wo jetzt die Zinsen wieder gestiegen sind, der Energiepreis so günstig wie noch nie ist, aber die Netzkosten so der nächste Angsttreiber sind, ist es so, dass genau jetzt unsere Produkte auf der einen Seite einen gewissen Mehrwert bieten, weil wir Netzkosten reduzieren, weil wir Netzstabilität bringen, weil wir mit unseren Produkten und vernetzten Softwarelösungen, auch mit den intelligenten Vermarktungsszenarien, genau dort sind, wo das Energieausbaugesetz, also wo die rechtliche Grundlage etwas zulässt, das Maximum für unseren Kunden ermöglichen. Das bedeutet einfach, wir haben eine höhere Wirtschaftlichkeit, weil wir auch den ökonomischen Teil dieses Geschäftsmodells verstehen und nicht nur den ökologischen Teil.
Und das ist ja, glaube ich, auch dieser Mehrwert, den du sozusagen bietest, dass es ökologisch einen Mehrwert bringt, aber sich ökonomisch rentiert.
Ich drehe es sogar so um, wir würden keinen Kunden haben, der es aufgrund der Ökologie kauft, sondern ausschließlich kauft es jeder Kunde aus der Wirtschaftlichkeit. Und wir sagen immer, das Abfallprodukt an sich ist die Emission. In dem Fall ist es eine positive Emission, weil wir kein CO2 oder wesentlich weniger CO2 ausstoßen im Lebenszyklus eines Solarspeicherkraftwerkes gegenüber, wenn ich fossile Energien verbrenne, exakt.
Und du warst ja eigentlich einer der Ersten, der immer gesagt hat, die Speichertechnologie ist ganz wichtig, nur die Solaranlage alleine, die bringt's nicht. Was war deine Motivation von Beginn an dafür?
Die Motivation war, also ich glaube, ich bin ein 79er Bauer und ich bin meinem Vater und meinem Onkel sehr dankbar, dass ich in einem Unternehmen die Lehre machen habe dürfen und in Wirklichkeit vom Videorekorder bis zu Netflix, vom CD-Player bis zu Spotify und vom Festnetztelefon bis zum iPhone alles durcherleben durfte. Und ich glaube, was man in diesem Markt unterschätzt hat, und man sieht es auch bei unseren Marktbegleitern, ist, dass dieser Nokia-Moment, wenn ich ihn so nennen darf, genau jetzt eintritt. Das heißt, ich kann noch so gute Produkte bauen, wie ich will. Sie helfen mir nicht, wenn vor allem die Wirtschaftlichkeit bis zum Kunden einen Mehrwert liefert. Und das ist so kompliziert, weil wir zum Beispiel, wir füllen auch keine Ausschreibungen aus, wir beraten auch keine Planerbüros, sondern wir fahren zum Kunden, planen seine Anlage, integrieren den regionalen Installateur und bauen fertig und betreiben die Anlagen für den Kunden. Und wenn der Kunde das Kapital nicht investieren will, dann investieren wir, weil alleine die Einsparung höher ist wie die Rückzahlung dieser Investition. Und das ist das Spannende, man muss es hier als System sehen, als Anlage, die dem Kunden 20, 25 Jahre oder länger einen wesentlichen Mehrwert liefert. Und ich vergleiche das jetzt mit der Automobilbranche. Viele für unsere Marktbegleiter verhalten sich wie zum Beispiel ein Zündkerzenanbieter, den du in einem Autozubehörladen kaufst. Also Beispiele, ich nehme jetzt hier einen Wechselrichterhersteller aus Europa als Beispiel, der Wechselrichter produziert innerhalb Europas und vertreibt seine Wechselrichter über den Großhandel an Monteure, die das einbauen, was der Kunde will. Also so wie ich gehe in einem Autozubehörteil hinein und so gebrauche ich Zündkerze von Magnet, Marelli, Bosch etc. Ja. Wir haben gesehen, dass so die Standardisierung im Fachhandel und im Installationshandwerk nicht funktionieren kann. Wir haben gewusst, es ist eigentlich, man will zu einem Fachanbieter gehen und will eine Gesamtlösung haben, will eine Fixpreisgarantie haben und es ist in einem gewissen Zeitraum montiert und will dabei kein Kopf mehr haben. Und das ist, glaube ich, so, also am Vergleich wieder zum Auto, ich möchte in ein Autohaus gehen und möchte das Auto mit der Bank des Herstellers finanzieren, weil ich das Auto nicht kaufen will und möchte dann mit meinem Auto wieder wegfahren. Aber ich möchte als Autokäufer mich nicht Gedanken machen, was eine Zündkerze ist. Und ich glaube, dieses Beispiel von der Zündkerze und Autozubehörlieferant zum Autohandel, der standardisiertes Auto hat mit Garantie und Finanzierungsprodukten, das ist der große Unterschied. Und das bin ich ganz stolz auf unser Team und auch auf unsere Partner, die wir haben, die diese Vision von Anfang an mitgegangen sind, das heute eine Mission ist und wirklich mittlerweile um die 50.000 Geräte im Feld haben, 20.000 Nutzer Als Beispiel, wir haben allein im Juli 1000 neue Mitglieder in Energiegemeinschaften gehabt, nur in einem Monat, weil die Leute auch, die gar keine Hardware haben, sondern den Strom von ihrem Nachbarn kaufen, wesentliche Einsparungspotenziale haben.
Nichtsdestotrotz steht euer Markt trotzdem vor großen Herausforderungen. Das ist ein sehr wettbewerbsintensiver Markt. Ja. Wie begegnet ihr diesen und wie siehst du generell so die Chancen und Risiken der europäischen Solarbranche?
Ich würde sagen, das sind zwei Themen. Das eine ist die Solarbranche an sich, die durchaus von gewissen Förderungen und rechtlichen Themen beflügelt oder nicht beflügelt wird.
Kannst du da gerne auch Beispiele nennen, was man da ändern müsste?
Als Beispiel, was ein sehr, sehr guter Schritt war, war die Mehrwertsteuerbefreiung auf Investitionen für Solarspeicherkraftwerke. Das war ein ganz cleverer Move, weil natürlich der Kunde auch jetzt bei einer Marktübersättigung und bei etwas weniger Nachfrage, und das muss ich jetzt vielleicht korrigieren, es ist nicht weniger Nachfrage, der Kunde lässt sich mehr Zeit. Also wir haben mehr Anfragen denn je, nur der Kunde kauft halt nicht mehr innerhalb 5 Tagen, sondern kauft halt innerhalb 50 oder 150 Tagen, und somit hat natürlich die Branche ein gewisses Loch, weil diese Zeit muss man ja irgendwie auffüllen. Und wenn der Preis, so wie es jetzt ist, um 30-35% nachlässt und der Käufer sich länger Zeit lässt, gibt es natürlich in der Branche die Herausforderung, man nennt es die klassische Konsolidierung. Für uns ist es wichtig, dass wir der sind, der konsolidiert und nicht konsolidiert wird. Das ist ganz klar unsere Mission, nämlich hier ein Technologieführer und Innovationsführer zu bleiben, um so früher oder später zur Marktführerschaft zu gelangen. Und ich glaube, hier sind wir in dem Dachraum mit ca. 300 Kollegen und Kolleginnen, wo wir das jeden Tag halt vor sich treiben. Das zweite ist die globale Lieferkette, die du ansprichst und wo wir wahrscheinlich noch ein, zwei folgende Fragen haben werden. Die globale Lieferkette wurde eigentlich durchbrochen vor 2011, also vor 15 Jahren. Die globale Lieferkette, man hat vor 15 Jahren nicht am Radar gehabt, dass diese Produkte so einen großen Impact haben können. Mit Produkten meine ich vorwiegend Solarmodule, Batteriezellen, weil ich würde mal sagen, in der Dienstleistung und Digitalisierung haben wir sehr viel Wertschöpfung, wie auch wir bei Neum vollbringen. Aber die Herausforderung war vor 15 Jahren wahrscheinlich auch durch einen sehr, sehr monopolisierten Strommarkt, diesen Solarmarkt als Groschengeschäft, Lachnummer, Solarmodule, Ideologie oder reine Ökotrend abzustempeln und hier sämtliche Investitionen nicht zu tätigen, um hier eine eigentliche Hardware-Produktionswirtschaft zu vernachlässigen. Für mich ist es aber ganz wichtig, vor allem für Österreich und vor allem für Oberösterreich, es ist nicht nur die Hardware, also Produktionsmaschinen, eine Industrie. Es kann auch die Dienstleistung ein Industriezweig sein, und es kann aber auch ein Softwareunternehmen oder ein Lösungsanbieter ein Industriezweig generieren. Hier sind wir in Österreich ein bisschen in einem alten Muster. Man glaubt halt nur, dass Maschinen und Mitarbeiter und Hallen, die produzieren, von großer Macht bedeuten. Ich glaube, hier muss man sich etwas öffnen. Und hier hat man vor 15 Jahren die wesentlichen politischen Entscheidungen nicht getroffen, die wir heute ausbaden. Und das sehe ich als Problem, denn wir haben keine Industrie mehr, bis auf ganz wenige, die mikroskopische Marktanteile global haben in Europa. Und dies wieder aufzubauen, sei es Wechselrichter oder sei es PV-Module, dauert Jahrzehnte, weil es vor allem mit unglaublichen Investitionen zu tun hat, um wieder Maschinenroboter zu investieren, um Hallen zu bauen, um hoffentlich nicht mit der falschen Technologie Investitionen zu tätigen, die dann 15 Jahre meine Technologie natürlich eingrenzen, weil ich das Produkt dann produzieren muss. Und das ist die Herausforderung, da gibt es nichts mehr zu schützen. Das würde bedeuten, alles, was wir hier entschleunigen und besteuern und irgendwie Strafzölle draufgeben, würde bedeuten, dass der Energiepreis steigt und der Bürger mehr für die Energie bezahlt. Spielt in Wirklichkeit nur den Energieversorgern an der Karte, weil die ziehen da mit. Und die sind zum Großteil halt verstaatlichte Betriebe. Und ich glaube, die Herausforderung ist es, als Beispiel, hier nehme ich wieder die Automobilindustrie her, in der Automobilindustrie haben wir Unternehmen, die wir schützen müssen. Hier haben wir Hunderttausende, Millionen Arbeitsplätze in Europa. Hier kann man durchaus über den Strafzoll und über andere Themen nachdenken. Weil hier haben wir eine Wirtschaft noch da, die funktioniert in sich. Und das haben wir in der Solarbranche nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wo man in die Diskussion ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht und ein bisschen mehr Leute einladen sollte, um hier wirklich nicht die falschen Schritte in der falschen Branche einzugehen.
Also es würde dann quasi der Strafzoll nach hinten losgehen. Das befürchtet ja auch die Automobilbranche in gewissen Branchen, weil die halt auch sagen, wir wollen ja auch unsere Luxusautos in China und Asien verkaufen. Correct. Aber vielleicht bleiben wir noch ein bisschen bei dieser Abhängigkeit von deinen Importen aus oder von den Importen aus China, weil die hast ja auch du in deiner Lieferkette. Wie geht es dir damit um? Wie kannst du dich diversifizieren?
Also wir haben natürlich das Glück, dass wir das Unternehmen 2018 von null weg gegründet haben und 2019 unser erstes überhaupt den ersten Umsatz gemacht haben. Wenn man sich die globalen Lieferketten bis zum Lieferkettengesetz und alles anschaut, es sind schon sehr, sehr gravierende, ich will jetzt nicht sagen Hürden, aber gravierende arbeitsbeschäftigende Themen, die, wenn man das SDG und das ESG alles verstanden hat, absolut Sinn macht. Wenn man natürlich ein Unternehmen schon 30, 40, 50 Jahre hat und hier dort gar nicht aktiv war, ist das rückwärts zu bauen und rückwärts zu evaluieren wahrscheinlich eine unglaubliche Mammutaufgabe. Und das gilt es, glaube ich, in einer gewissen Übergangsfrist, wenn es nicht eh so ist, ja, ist die Übergangsfrist, ja, die war ja schon vor vielen Jahren, hat die angefangen, jetzt zu schreien und sagen, ich habe die Übergangsfrist nicht ernst genommen und jetzt geht das Lasso zu, ja, die Schlinge zieht sich zu, ist natürlich eine große Herausforderung, ein großes Thema bei einer Rezession oder wie wir sie haben oder bei hohen Inflation. Man geht ja eh schon langsam jetzt wieder besser, die Inflation ist unter 3%. Ist es natürlich so, dass man bewusst dort draufhaut, ja, und jetzt einen Industrial Deal will, der by the way unter Umständen vielleicht gar nicht schlecht ist, ja. Aber ich glaube, die Kernziele von einem offenen Europa, das exportieren will, ja, und ja, produzieren will, absolut. Also ganz ehrlich, auch ich habe den Traum, irgendwann Produktionswerke, die mit erneuerbaren Energien betrieben sind, die wahrscheinlich Rohstoffe aus vor allem Recyclingprodukten bezieht und dann wird es halt irgendwo global nicht ausbleiben, hier auch wieder Produkte upcycling ins Leben ruft. Also das kann auch ich mir denken, aber ich glaube, hier sind auch wir etwas mit etwas Demut, schauen wir uns, dass wir uns das auch irgendwann mal leisten können, wenn es soweit ist. Aktuell wären wir nicht in der Lage, das zu stemmen.
Du musst ja auch sozusagen die PV-Module und vielleicht auch Teile von Batterien außerhalb von Europas beziehen. Wie sieht da bei dir die Bilanz aus? Wie viel Wertschöpfung ist bei uns? Wie viel Wertschöpfung schaffst du woanders?
Also wir haben circa 60% der Produkte beziehen wir außerhalb vom Umsatz, ja, außerhalb Europas, und davon ist circa 80%, ja, also kann man sagen, circa insgesamt gesehen die Hälfte kommt tatsächlich aus Asien. Aber das ist Taiwan genauso, das ist Südkorea, das ist auch China, ein Teil von Vietnam, es kommt auch ein Teil aus Amerika und Südamerika, wo wir die globalen Lieferketten beziehen. Wenn man sich die gesamte Wertschöpfungskette aber anschaut, ja, und wenn man sich mal in so eine Fabrik hineingeht, die in Europa sind, also eine Fabrik beschäftigt ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, schauen wir in die Fabriken auch von Wechselrichterherstellern, in der Fabrikslinie selbst sind ja kaum Mitarbeiter beschäftigt. Es ist alles automatisiert. Das würde bedeuten, ob die Roboter in China, also ob die Transistoren aus China kommen und wir in Österreich mit Roboter zusammenbauen, oder ob ich die Transistoren in China zusammenbaue und herschicke nach Österreich, ist eigentlich in der Wertschöpfung irrelevant, weil die Maschinen ja nicht besteuert sind. Das würde bedeuten, und wenn in Afrika 2000 Stunden Sonne scheint und in China 1500 Stunden Sonne, in Österreich nur 1000 Stunden, dann ist es auch ökologischer, vielleicht gar nicht mal in Österreich zu produzieren, sondern dort zu produzieren, wo die Sonnenstunden pro Tag mehr sind, weil ich nämlich deutlich günstigere Energiekosten habe. Und ich löse mich hier bewusst darum, weil es geht nicht darum, wo ich meine Roboter beschäftige, es geht darum, wo ich meine Mitarbeiter beschäftige. Und wenn wir uns in Marktbegleiter anschauen, die haben ihre Mitarbeiter im Marketing, im Vertrieb, im Support und im Service. Und genau dort beschäftigen wir sie auch. Also ich würde sagen, es geht immer darum, also in so einem alten oberösterreichischen industriellen, wo ich herkomme, Land, ist nicht die Anzahl der Roboter und die Anzahl der Mitarbeiter in der Fabrik und die Größe der Fabrikshalle relevant, um ein Unternehmen als gut oder super oder mächtig zu positionieren. Es dreht sich eigentlich immer um den gleichen Kreis.
Ein interessanter Einblick. Du hast schon zuerst gesagt, das Thema Rahmenbedingungen, es gibt welche, die wirken unterstützend, andere wirken eher als Hürde. Was siehst du da jetzt so Herausforderungen bei der Umsetzung der Energiewende, auch auf technischer, aber vielleicht politischer Ebene? Also es soll ja ein neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz geben. Auch, ich glaube, das Thema Dezentralisierung treibt dich persönlich sehr um.
Die Herausforderung in der Umstellung auf erneuerbare Energien ist, dass wir zentral unglaublich viele Erzeugungskapazitäten ausbauen müssen. Also Wind, wir müssen unglaublich viele Wind- und Sonnenkraftwerke ausbauen. Wasserkraft ja auch super, aber es gibt halt nicht mehr so viele gute Stellen, die für Riesenwasserkraft in diesen Umwelteingriffen passiert, damit wir in Wirklichkeit CO2-freie Stromproduktion ermöglichen, die so regional wie möglich auch und so wie kurz wie möglich Kabeln zentral verteilt wird. Hier spielt das Übertragungsstromnetz eine gewisse Rolle, wo Investitionen notwendig sind. Dann geht es ja vom Übertragungsnetz ins Verteilnetz und im Verteilnetz haben wir dann dieses klassische Umspannwerk, wo es dann zu den Landesenergieversorgern ihren Netzen geht. Hier haben wir ein riesengroßes Verteilungsproblem, weil halt nicht jeder dann Strom braucht, wenn der Strom produziert wird, sondern dann, wenn er eigentlich sich den Strom leisten kann oder den Strom braucht. Unter Umständen braucht dann, wenn er sich leisten kann, weil er eine clevere, intelligente Neum-Solarspeicherkraftwerk hat, sich den Strom kauft, wenn der dynamische Strompreis negativ ist und bei einer Energiegemeinschaft bezieht, wo er weniger Netzkosten bezahlt und so viel wie möglich Strom vor Ort produziert. Aber dadurch, dass halt viele noch nicht auf diesen Trend aufgesetzt haben und noch dieses Thema hinterfragen, ist es so, dass wir unweigerlich mehr Solarspeicherkraftwerke bei privaten, gewerblichen und sämtlichen Infrastrukturanlagen brauchen, um praktisch von der Bottom-up-Seite mit Investitionen der Bürger in den bestehenden Netzen zu den zentralen Versorgern am Umspannwerk entgegenwirken. Und man nennt es dann diese Erhöhung der Flexibilitätsnachfrage und des Flexibilitätsangebots. Und wenn wir das schaffen, dann ist es ohne weiteres möglich, 200-300% unserer Energieversorgung mit erneuerbaren Energien zu produzieren. Und ich komme dann gleich dazu, warum 200-300%. Ja, weil die Herausforderung jetzt in den letzten 2-3% der erneuerbaren Energien wird eine richtige Mammutaufgabe. Und wir können uns halt überlegen, ob wir jetzt diese 20 Milliarden in den Netzausbau stecken, für das das viele Netze dann nicht benötigt werden, oder man in Speichern und in Systeme investiert mit Kapital der Bürger und der Unternehmer, die hohe Amortisierungen haben. Und ich glaube, diese Art von Liberalisierung der Netze, ob man es haben will oder nicht, durch diese Flexibilitäten wird passieren und wird natürlich unglaublich viel Kapital von den 20 Milliarden, 30 Milliarden Netzausbau in diese Wirtschaft hineinspielen, wo wir herkommen, wo wir den Kunden und Kundinnen als Privaten und Gewerbetreibenden eben diesen Strom auf der dezentralen Seite bringen und so günstig wie möglich verteilen lassen oder so teuer wie möglich einspeisen lassen, um die Wirtschaftlichkeit der Investitionen zu maximieren.
Wie wirst du die Energieversorger davon überzeugen, dass sie bei diesem Plan mitgehen?
Ich würde sagen, das gibt zwei Gründe. Ich bin nicht wirklich ein Wasserstoff-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Wasserstoff wird aber benötigt werden. Wasserstoff braucht immer, hat sehr, sehr hohe Umwandlungsverluste. Zuerst von Strom auf Wasserstoff und dann von Wasserstoff zurück in Strom und Wärme. Nichtsdestotrotz werden wir chemische Prozesse, wie Stahlschmelzen oder Stahl veredeln mit Zink oder andere Themen wie Pulverbeschichten und mit Hochtemperaturprozessen brauchen, wo Wasserstoff verbrannt werden wird. Und das würde bedeuten, dass wir, wenn wir 200-300% Energien produzieren, der Strompreis, also der Energiepreis so günstig wird, wenn zu viel da ist, dass der Wirkungsgradeffekt, der Verlust der Wasserstoffindustrie egal wird. Weil nur der Wasserstoff, der aus zu viel Energie, grüner Energie produziert, ist wirklich grüner Wasserstoff. Und wir werden den natürlich brauchen in der Umstellung auf 100% Erneuerbare. Und das ist genau das Thema. Die meisten Energieversorger sind Gasversorger und sie müssen nicht nur mit Biogas, sondern früher oder später mit Wasserstoff ihre Kunden versorgen. Das heißt, sie müssen alles dafür tun, 200-300% erneuerbare Energien zu erreichen. Und nicht 100%, wie man es hört, hören in den Medien, wann haben wir 100%? Wir brauchen wesentlich mehr, um den Wasserstoff leistbar zu machen. Und damit das passiert, brauchen wir unglaublich viele dezentrale, virtuelle Kraftwerke, die diese Flexibilitäten abhandeln können und damit profitieren. Und meine These ist, das weiß ich von Anfang an, meine These ist ein Energieversorger, und das ist das Positive daran, der unglaublich gute Arbeit geleistet hat, der unglaublich stabiles Netz aufgebaut hat, in Österreich bis Corona die günstigsten Stromkosten und Netzkosten hatte. Ja. Wir extrem viele Steuern dadurch eingenommen haben und viele Arbeitsplätze haben. Also das sind viele, viele Themen positiv. Ja. Die These ist aber eigentlich nur Strom über die Steckdose verkaufen. Also ich vergleiche das jetzt mit dem Telekommunikationsmarkt. Früher mit Nokia war es relevant, Gesprächsminuten zu verkaufen. Heute ist die Gesprächsminute nicht mehr relevant. Heute geht es bei Vodafone oder T-Mobile oder A1 oder AT&T darum, Daten, E-Mail-to-Paper, Services zu generieren, Handys zu finanzieren, Handyversicherungen anzubieten. Ja. Und so wie sich der Telekom-Markt verändert hat, ist meine These eben, verändert sich auch der Energiemarkt. Das würde bedeuten, ist ein Energieversorger, ja, also geht ein Energieversorger die Wette ein, dass er dort bleibt, wo er ist, nämlich Strom durch die Steckdose zu verkaufen, oder mit uns einen Technologieanbieter, eher als der 80% der Kunden noch hat, die noch kein Solarspeicherkraftwerk haben, unsere Technologie aufsetzt und mit seiner Plattform, mit seinen Kunden unsere Produkte enabled. Und wir wollten niemals ein Disruptor sein, um Energieversorger zu disrupten, aber es war wahrscheinlich schwierig für ein Apple iPhone oder für den MP3-Player, für Sony CDs, ja, ein neues Produkt zu launchen, bis das der Schmerz halt nicht groß genug war. Und wir diesen Schmerz haben wir nicht direkt zugeführt, sondern diesen Schmerz haben unsere Kunden eigentlich den Energieversorgern zugeführt, weil sie diese Investitionen getätigt haben. Und der technologische Wandel, der Preisverfall und die Digitalisierung ermöglichen diese unglaubliche Revolution im Energiemarkt, wo der Energieversorger eigentlich zwei Varianten hat. Er bleibt beim Nokia-Handy, verkauft Gesprächsminuten, oder er geht zu Neom und er bringt dem Kunden Services, die dem Kunden zwar binden, aber langfristig binden, so, weil der Kunde, so wie ich bin Apple-Nutzer als Beispiel, ich liebe Apple, ich würde von Apple nicht weggehen, und Apple ist nicht mal günstig, aber es funktioniert und Apple ist authentisch und Apple ist mit mir ehrlich. Und ich glaube, das ist die Frage, wie gehen wir diese Transformation an, damit der Energieversorger eben in die nächste Phase geht, den Kunden in dieses System überführt und dort den Kunden unseren Blumenstrauß an technologischen Produkten anbietet und wir dort auch aus Österreich heraus in Europa vielleicht ein nächstes Apple oder ein nächstes Google oder ein nächstes Amazon bauen zu können.
Meine nächste Frage wäre ja eigentlich gewesen, welche technologischen Trends und Innovationen du für die nächsten 5 bis 10 Jahre siehst. Du hast jetzt einen Teil in der Frage schon beantwortet, also ganz großer Fokus einfach auf Digitalisierung und neue Services. Aber reden wir von 10 Jahren. Die Energieversorger haben es geschafft, vom Steckdosenzeitalter rauszukommen. Wie wird sich unser Kundenverhalten verändern?
Also wenn du meinen ersten, viele, viele Podcasts schon machen dürfen, und ich habe immer gesagt, we have to change the behavior of consuming energy. Und das, wenn du dich an heute erinnerst, ich habe gesagt, ich möchte gerne keine Konsumgüter, sondern Investitionsgüter an den Mann bringen, weil sie für den Kunden einen wesentlichen Mehrwert haben. Und ich glaube, es geht nicht darum, wie wir Energie einsparen, wie wir dem Kunden erklären, dass er seine Waschmaschine zu einem anderen Zeitpunkt einschalten soll, weil das tut niemand, sondern wie wir dem Kunden tatsächlich einen Mehrwert leisten, ohne dass er aktiv etwas dafür tut. Und das ist so der wesentliche Teil, warum der Kunde in der Energiewelt überhaupt aufspringt. Und wenn man schaut, wie viel wenig Kunden ihren Energieversorger wechseln, dann hat das ausschließlich den Grund, weil Energie fad ist, unsexy, uncool, so wie wahrscheinlich damals ein Festnetztelefon. Und ich glaube, die erste Vision ist, dass wir Energie für den Kunden spürbar angreifbar machen, damit er, würde ich sagen, Energie konsumieren kann und Spaß hat am Konsum, weil der Konsum durch die Investition, die er getätigt hat, sich ermöglicht hat. Um das auszuführen, natürlich wird man mit einer Neomap heute nicht nur in eine Energiegemeinschaft gehen und einen Stromversorger wechseln und seine Flexibilitäten vermarkten. Man wird früher oder später auch bei den Ladeparks mit der Neomap zahlen können und wird dafür CO2-Credits kriegen. Man kann sich natürlich dann auch Carsharing-Autos mieten, die mit Strom aufladen. Man kann seine eigene Wallbox in der Öffentlichkeit dann anschließen, um damit externe Leute bei dir zu Hause tanken und du Einnahmen generierst. Natürlich wird es dann auch Systeme geben, wo du mit Neom in Richtung Bürgerbeteiligungen investieren kannst, dass wir das Geld der Bürger, die kein Dach haben, auf das Dach der anderen legen, um ihre Investitionen auch auf anderen Dächern möglich zu machen. Und wir werden natürlich am letzter Konsequenz dann eine IBAN-Adresse aufschalten und dem Kunden über Neom Pay anbieten, dass er auch seine Frau beim Abendessen einlädt, weil er heute 100 Kilowattstunden in Energiegemeinschaft verkauft hat. Das würde bedeuten, die Assets, die wir bauen, sind wahrscheinlich zu vergleichen mit Goldbarren und nicht mit einer leeren Bankenhülle. Das bedeutet, die Kunden, die das Geld einer Bank anvertrauen, haben die Herausforderung, dass damit vielleicht faule Kredite vergeben werden. Die Kunden, die der Neom das Geld anvertrauen, haben die Sicherheit, dass wir es auf den Dächern der Gemeinden, der Bürger und Unternehmer investieren und sie dadurch Cashbacks generieren und sie mit diesen Cashbacks Einnahmen generieren, um A, ihren Strom zu bezahlen und B, ihr Leben damit zu finanzieren. Und wenn wir aus einem Cleantech-Unternehmen ein Fintech-Unternehmen werden können, um so eine Plausibilität am Markt zu haben, dass die Bürger sagen, ich stehe für dieses Unternehmen und da ist ein Wert dahinter, dann haben wir alles richtig gemacht.
Dann hast du auch wahrscheinlich deine große Vision erfüllt, wenn wir jetzt von einem Zeithorizont reden. Wann soll das Realität werden? Oder wie weit bist du auf dem Weg der Entwicklung schon? Was ist das, was wir als nächstes von NEOM erwarten dürfen?
Also als nächstes, ich glaube, der große Schritt ist diese nächste Phase vom Speicher zur Software, vom Software zu den Service, vom Service zu den Installationspartnern ohne Großhandel. Ist auch ganz wichtig, also wir helfen den Installateur aus der Region mit der höchsten Wertschöpfung den Wert zu generieren und diese Anlagen zu bauen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es regionales Handwerk, ich komme aus dem Handwerk, ja, und bin am Bauernhof groß gewachsen. Ich glaube, das wird wieder wichtiger denn je. Ja. Nichtsdestotrotz muss die Firma digital passieren und es muss sehr hocheffizient sein. Aber ich glaube, die Positionierung nicht als Disruptor, sondern als Enabler für die Energieversorger, die in den Verteilnetzen diese Lösungen anbieten, das ist schon eine Mammutaufgabe, vor allem, weil wir natürlich mit sehr, sehr vielen Abteilungen zu tun haben, mit unterschiedlichsten Interessen. Und das ist so, wo ich auf unser Team, die wirklich hier diese Extrameile gehen, auch sehr dankbar bin, dass sie da mitmachen. Und das ist so der nächste Schritt, dass die Lösungen, die wir haben, nämlich nicht nur die Zündkerzen, also die klassischen Produkte, weil sich der Kunde damit ja nicht mehr identifiziert, sondern eine Gesamtlösung beim Energieversorger zu kriegen, die wirklich wirtschaftlich und profitabel ist. Und das mit einer gewissen Ehrlichkeit und Authentizität, weil ich glaube, wir haben schon ein bisschen was zu wiedergutmachen mit den Energieversorgern, wenn man nur den Begriff Merit-Order in den Mund nimmt oder Gewinnabschöpfung etc. Und das ist, glaube ich, schon etwas, wo wir gerne mithelfen, wo wir gerne mit dabei sind und auch unser Herzblut und unseren Schweiß und unsere Tränen mit hineinstecken, um hier wirklich Österreich so zu positionieren im Herzen Europas, von da rauszugehen, weil Europa hat in Wirklichkeit ein großes Energiegesetz, das ist die gesamte REDD-Verordnung, und wenn wir hier alles richtig machen, könnten wir 3-4 Jahre allen anderen Ländern voraus sein, um diese Technologie dann in die anderen Länder zu tragen.
Man hört die Leidenschaft ja richtig raus, die du an den Tag legst, wenn du über deine Projekte, deine unternehmerischen Ziele sprichst. Was treibt dich eigentlich persönlich an, einfach auch diese Mammutaufgaben, wie du sie beschrieben hast, in die Hand zu nehmen und auch deinen Beitrag für die Energiewende zu leisten?
Also mein Beitrag für die Energiewende ist, dass ich meine 130, 135 Stunden Wachphase in der Woche investiere. Also das ist mein Beitrag zu dem I vom ESG, ja, weil das I vom ESG wahrscheinlich auch das S und das G mitbringt. Also ich glaube, wenn wir das ökologische Problem lösen, dann können wir uns endlich dem sozialen Problem lösen und um schlussendlich dann auch das G, die Korruption, global zu beschäftigen. Wenn man sich anschaut, wie es auf der Welt zugeht, dann müssen wir ins S und G kommen, weil das I, also ich sehe das Thema ökologischen Wandel als Häkchen gemacht. Für mich ist das nur mehr eine Frage der Exekution und nicht mehr eine Frage der Technologie. Und das ist aber mir ist sehr wohl bewusst, was es bedeutet, das zu exekutieren. Und das ist, glaube ich, die Mission, die mich treibt. Und ganz ehrlich, wo ist hier das Ende in Sicht? Das Ende ist hier in Sicht, wenn wahrscheinlich NEOM einen Marktanteil hat von 40-45% in Europa. Und wenn wir an der Börse sind und wenn unsere Kunden nicht nur unsere Produkte nutzen, sondern auch NEOM-Aktien besitzen, weil sie auch dadurch Dividenden kriegen und sich damit auch ihr Leben finanzieren können, weil Unternehmertum nach wie vor authentisch und ehrlich sein darf. Und ich glaube, das auch wichtig ist, weil es auch viel Wirtschaft, es bringt viel Wirtschaft, viel Arbeitsplätze, es bringt auch viel Steuern. Und wenn man das in der Kreislaufwirtschaft nicht sieht, dann glaube ich, dass man auch da die Jugend braucht, die mithilft und auch wirklich auch mit anpackt, damit die Hoffnung und die Zukunft auch so bleibt, wie ich sie kenne aus meiner Jugend. Und das würde ich mir wünschen und eigentlich nicht mehr.
Die aufmerksamen Zuhörer haben schon gemerkt, die Kreislaufwirtschaft wird bei Walter Kreisel zur Kreiselwirtschaft. Jetzt haben wir, glaube ich, schon fast zweimal in diesem Podcast jetzt gehört.
Das war ein Fehler auf Wikipedia, ich muss das ja mal ändern. Es heißt tatsächlich wirklich die Kreisellaufwirtschaft.
Kreisellaufwirtschaft, ja. Genau, ja. Ich glaube, das wird uns allen in Erinnerung bleiben. Ich darf da zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Du machst, glaube ich, auch persönlich sehr, sehr viel für den Klimaschutz, aber auch für ESG. Du hast, glaube ich, ein Projekt in Afrika mit deiner Frau gemeinsam. Vielleicht magst du uns da noch kurz was drüber erzählen.
Wir haben vor 18, 19 Jahren aufgrund eines Kinderwunsches angefangen, einen ganz kleinen Kindergarten in Afrika zu übernehmen. Ein Projekt, das hat damals Schilling für Schilling geheißen. Und mittlerweile haben wir Zwillinge, die sind 16 Jahre alt. Haben uns dort halt beschäftigt mit dem Thema, wie kann man Menschen helfen, was ist mit anderen Kontinenten. Und wenn man damals halt als Mühlviertler überhaupt über die Donau kommt, nach Linz und nach Wien und dann halt mit dem Flieger einsteigt und nach Afrika fliegt und dann ein bisschen die Welt hinterfragt und aus der Geschichte lernt, ja, und es kann ja nur uns die Geschichte, die Zukunft, also die Glaskugel ist die Historie und nicht die Zukunft. Und wenn man sich das halt anschaut, wie wenig die da unten auskommen, ja, und wenn 2-3 Milliarden Menschen auf einen riesengroßen Kontinent hier in der Wirtschaftsleistung kommen, dann macht es mich voll stolz, vor allem auf meine Frau stolz, dass wir heute über 600-700 Kinder dort haben, in einem Kindergarten, Volksschule, Hauptschule und Highschool mit Mädchen und Jungen, Halbweisen und Vollweisen. Wir haben dort auch vor allem beide wesentlichen Religionsunterricht. Wir haben auch eine Fleischhackerei für Schweinefleisch und eins ohne Schweinefleisch für Muslime und Christen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass dort Menschen auch aufwachsen, wir Zuversicht haben, dass es nämlich, wenn wir anderen helfen, ja, uns selbst geholfen wird. Und ich glaube, wenn man, will nicht zu sehr das ESG strapazieren, ja, wenn man hier etwas sagen dürfte, ist es wirklich gerade so, dass es nur ein gemeinsames Miteinander gibt und wir in Europa hier die Leitfigur sein müssen, ob wir es wollen oder nicht, weil es eben in letzter Konsequenz wieder Innovation und Vorsprung bringt.
Ich glaube, das war jetzt ein perfektes Schlusswort. Europa als Vorbild für den Rest der Welt bei der ökonomischen Wende, aber auch bei dem Wohlstand und der sozialen Sicherheit, den wir den Menschen geben. Lieber Walter, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für die vielen Einblicke. Es ist ein beeindruckender Weg, den du mit deinem Unternehmen und deinem Team zurückgelegt hast. Und alles Gute an dieser Stelle für die weiteren Zukunftspläne. Ich werde mir die Aktie kaufen, wenn sie am Markt ist. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
War keine Kaufempfehlung, muss dazu sagen. Vielen Dank an alle Zuhörer und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen oder wiederhören. Tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.